Sprung für Horst. Genau, und ich werde das große Privileg haben, heute und den nächsten Sonntag hier zu sein. Das heißt, wenn ihr heute die Predigt nicht mögt, dann nächsten Sonntag wird es nicht besser. Mit großer Wahrscheinlichkeit. Ich habe mir überlegt oder die Chance genutzt, um zu sagen, wir können ja jetzt ja in 2 Sonntagen ein Thema mal tiefer behandeln. Ne? Können mal ein bisschen tiefer einsteigen in ein Thema. Und ich habe das Thema auf dem Herzen gehabt für euch, das Privileg eines Christen. Das Privileg eines Christen. Und wir werden heute über ein Privileg sprechen, und zwar das Privileg des Segens. Im Englischen gibt es diese Phrase bless you. Ja, die sagt man zum Beispiel, wenn jemand genießt hat, sagt man bless you. Ja, und bless heißt Segen, also quasi gesegnet seist du oder so etwas, ja. Bless you, ich segne dich. Und das sagen wir auch ständig, gerade wie Christen, ne? Ich segne dich. Aber was heißt denn Segen? Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht? Was ist denn Segen? Ist Segen ein Gebet? Also ich bete zu Gott, dass er dir was Gutes tut? Oder ist Segen etwas, das ich wirklich jemandem geben kann? Ja? Quasi eine Zauberkraft. Ich gehe zu jemandem hin und lege ihm die Hände auf und dann wird er gesegnet. Tschuh. Oder ist Segen eigentlich nur ein Wunsch? Ist Segen eigentlich nur Psychologie? Dass ich jemandem etwas Gutes sage und dann kommt der Placebo-Effekt quasi. Das geschieht automatisch. Ja? Was ist denn Segen? Und darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Und ganz besonders wollen wir heute darüber reden, wie der Segen Gottes in deinem Leben wirklich zur Entfaltung kommen kann. Ich glaube tatsächlich, und das ist ganz gut, auch wie du das am Anfang gesagt hast, ja, wir glauben oft nicht, was Gott alles für uns im Petto hat. Wir geben uns sehr schnell mit geringeren Dingen zufrieden, als die, die Gott uns geben möchte. Das ist mir immer wieder aufgefallen. In meinem Verständnis von Gott mache ich ihn oft kleiner, als er wirklich ist. Manchmal wollen wir auch gar nicht beschenkt werden, wisst ihr? Kennt ihr das? Wir wollen manchmal gar nicht beschenkt werden, weil das Beschenktwerden mit sich bringt, dass ich entweder eine Not habe, wo ich ein Geschenk brauche, wo ich etwas benötige und das gar nicht offenbaren will. Ja? Ich meine, es gibt so Geschenke, wo man durch die Blume irgendwas schenkt, ja? So, man ist eingeladen zu jemandem, zu einem Ehepaar als Gast, und dann bringt man erstmal ein Buch mit. Ehekrisen bewältigen. Ne? So, vielen Dank für dieses nette Geschenk. Oder, ja, kennt ihr das? Wenn man so Geschenke schenkt, wo man irgendwie merkt, okay, der andere will mir gerade kommunizieren, dass bei mir was nicht in Ordnung ist. Ja? Wenn du jemandem 3 Deos schenkst zum Geburtstag, dann sollte man sich Gedanken machen, wann ich eigentlich zuerst geduscht habe, ja? Oder? Also, versteht ihr so? Wir können Geschenke bekommen, die offenbaren, was eigentlich in unserem Leben schiefläuft. Das wollen wir natürlich nicht. Ja? Wir wollen lieber so ein bisschen triviale Geschenke oft. So, das ist ganz nett. Das kann ich gut gebrauchen. Ich werde nicht verpflichtet zu irgendwas, sondern einfach danke für dieses nette Geschenk. Danke für die Schokoladentafel. Ja, das ist so was Nettes. Manchmal haben wir auch Geschenke, die wir gar nicht mögen. Ne? Kriegt man was geschenkt, dann guckt man das an. Irgendwie eine Blumenvase, eine neue. Und die ist so ganz modern, fast wie aus dem Museum. So. Und ich sehe so, das passt aber nicht in meine Wohnung. Das will ich nicht. Ja? Also manchmal wollen wir Geschenke auch nicht annehmen, weil sie uns einfach nicht gefallen. Manchmal erwarten wir aber auch bestimmte Geschenke. Wir haben zum Beispiel bei Familie Axmann Wichteln jedes Jahr. Und das machen wir so ganz modern. Da wird eine E-Mail rumgeschickt an jeden und dann darf sich jeder erstmal eintragen in die Wichtelliste. Und dann nach ein paar Wochen wird durch einen zufälligen Algorithmus jedem eine Person zugeteilt. Und was man dann machen kann, ist, auf dieser Website, wo man dann immer nachschauen kann, okay, wem muss ich eigentlich wichteln aus der Familie Axmann, kann man eine Wunschliste erstellen. So. Und was dann jeder macht, ist folgendes, oder fast jeder. Ich schreibe einfach zwei Sachen auf die Wunschliste, die genau zusammen 30 Euro ergeben, weil für 30 Euro wichteln wir. Und dann weiß man genau, was man bekommt. Wie praktisch. Das machen nicht alle so. Ich habe beim letzten Wichteln habe ich meiner Schwägerin Judith was schenken müssen. Und ich habe ihr... Schon, da war es ein Buchstabe. Man musste etwas mit J schenken. Genau. Es musste ein Geschenk mit J sein für 30 Euro. Habe ich überlegt, ja, mit J für Judith. Ich könnte ihr Judith irgendwas schenken. Ja, das passt ja. Aber dann habe ich überlegt, ah, ich schenke ihr Joghurt. Für 30 Euro. Dann hab so eine riesen Kiste, bin zum Ehrmann gefahren und die haben da so Joghurts, wo sie teilweise was Falsches eingefüllt haben, die sind dann billiger. Und dann habe ich gesagt, ich hätte gern drei von diesen Dingern. Und dann bin ich reingekommen mit meinem Geschenk am Wichtelabend und habe ihr halt so eine riesen Kiste Joghurt gegeben. Genau, das war lustig. Hat sie auf jeden Fall nicht erwartet. Also manchmal erwarten wir Geschenke auch nicht, ja. Wir erwarten eigentlich was anderes. Wir denken uns, das muss doch jetzt das Geschenk sein. Ne? Das muss doch dieses Geschenk sein, das ich jetzt bekomme. So muss das aussehen. So gefällt mir das. Und dann bekommen wir vielleicht was anderes, aber ihr habt das bestimmt schon mal erlebt. Ihr bekommt manchmal ein Geschenk, das noch besser ist, als ihr es euch hättet überlegen können. Wo ihr merkt, oh wow, der andere war so kreativ. Ich wäre gar nicht drauf gekommen, dass mir das gefällt. Ich habe mir das gar nicht gewünscht. Aber jetzt, wo ich es habe, ist es viel besser als das, was ich mir eigentlich gewünscht habe. Viel besser. So ist Gott, liebe Leute. Okay? Gott ist ein Beschenker. Es gibt einen Vers im Hebräerbrief. Finde ich hochinteressant. Da steht, wer Gott gefallen will, muss glauben, dass er ist, dass er existiert und dass er ein Belohner ist. Das ist doch interessant, oder? Wir müssen glauben, dass Gott ein Belohner ist, ein Beschenker ist. Die meisten glauben das nicht in dieser Welt. Die meisten glauben, Gott ist nur ein Richter. Oder Gott ist nur gerecht. Für das, was ich arbeite, kriege ich etwas bei Gott. Er ist quasi ein Arbeitgeber. Aber er ist mehr, er ist ein Vater. Er ist ein Beschenker. Und das ist eine Grundbotschaft des christlichen Glaubens, dass Gott Jesus Christus gesandt hat, seinen eigenen Sohn, ohne dass wir irgendwas dafür hätten tun können. Irgendwas. Wir waren die Niedrigsten und sind die Niedrigsten, ja, von uns aus. Paulus sagt, in mir, das heißt in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Also ich kann nichts Gutes tun, was Gott irgendwie gefallen könnte. Nichts. Meine besten Taten sind Dreck für Gott. Weil er könnte es tausendmal besser machen. Aber er sandte seinen Sohn ans Kreuz, kostenlos, ohne dass wir irgendwas bezahlen müssen. Er bezahlte alles. Und das zeigt, wer Gott ist. Am Kreuz offenbart sich das Vaterherz Gottes, dass er sagt, ich gebe das Kostbarste für dich als Geschenk, auch wenn du es nicht erwartet hast, auch wenn du das nicht wolltest, aber ich biete es dir an. Das beste und kostbarste Geschenk. Das ist ein Grundverständnis von Gott, das ganz wichtig ist, wenn wir über Segen sprechen. Gerade in vielen christlichen Kreisen wird nicht viel über Segen gesprochen, weil schnell die Gefahr ist, ja, Wohlstandsevangelium. Es gibt ein bestimmtes Evangelium, gerade in Amerika und Afrika sehr verbreitet, da geht es nur um Geld. Glaube an Gott, dann wirst du reich. Glaube an Gott, dann wirst du erfolgreich. Das ist nicht die Art und Weise, wie ich über Segen sprechen möchte. Und trotzdem möchte ich sagen, gerade weil wir hier in unserer Gemeinde nicht besonders liberal sind in diesem Punkt, möchte ich sagen, es ist wichtig, in eine Freiheit in puncto Segen zu kommen. Nicht in dieses Denken zu kommen, sobald ich über Segen spreche, oh, jetzt bin ich wieder egoistisch. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn die Bibel sagt unglaublich viel über Segen. Unglaublich viel. David sagt, mein Kelch fließt über, ja, mein Becher fließt über voll Segen. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde und so weiter, ja. Also es sind ganz, ganz viele Segenssprüche in der Bibel drin, wo Gott eigentlich mitteilen möchte, ich will dich beschenken. Okay, das ist erstmal die Grundbasis heute. Ich hoffe, das glaubt ihr, dass Gott sagt, ich will dich beschenken. Wir werden heute eine Bibelstelle anschauen aus dem Alten Testament. Und zwar Maleachi. Wenn ihr euch fragt, was ist das denn? Maleachi ist der letzte Prophet im Alten Testament, das heißt leicht zu finden, direkt vor dem Neuen Testament, wer es sucht. Direkt vor Matthäus finden wir Maleachi. Und in Maleachi geht es ganz viel um Segen. Maleachi hat drei Kapitel, wir werden ins dritte Kapitel hineinschauen und wir werden schauen, was sagt Gott eigentlich dem Volk Israel in puncto Segen. Die Situation ist folgende. Das Volk Israel muss Opfer bringen, ja, mosaisches Gesetz und so weiter. Sie haben ihre Regeln. Und Gott sagte, ich will, dass ihr die kostbarsten Sachen opfert. Das war von Anfang an klar. Ja, gesunde junge Tiere, die eigentlich total zukunftsweisend wären für eure Herde, für eure Zucht, für euren Wohlstand. Aber ich will, dass ihr mir die Basis eures Wohlstands gebt und opfert. Und irgendwann haben die Israeliten rausgefunden, naja, es funktioniert ja theoretisch auch anders. Ich habe da so ein krankes Schaf. Was, wenn ich das jetzt opfer? Passiert da irgendwas Schlimmes? Nee. Ach, Gott gefällt das doch auch. Ich opfer einfach mein krankes Schaf. Das wird sowieso sterben. Gott will doch nicht, dass ich ein Tier extra wegen ihm umbringe. Hallo? Also mein krankes Schaf. Oder, ja, die Ernte da, die war nicht so gut. Die gebe ich Gott. Und die Zeit, die ich da habe, ach, da kann ich eh nicht viel machen, die gebe ich Gott. Ne, jetzt mal so auf unsere Zeit so ein bisschen gemünzt. Ne? Besonders Zeit ist da wichtig bei uns. Ich glaube, Zeit ist eines der kostbarsten Güter, die wir haben. Gerade in unserer heutigen schnellen Welt. Und wir geben Gott meistens die Zeit, die wir nicht haben, quasi. Ach Gott, während der Autofahrt, da bete ich gerne. Ne? Da kann ich ja eh nichts machen, so in der Art. Oder kurz vorm Schlafen gehen. Was, wenn du dir die Mittagspause nimmst? Oh, dann wird's schon interessanter, ne? Dann merkst du, eine Stunde mit meinen Kollegen reden? Oder beten. Ich weiß, heute Abend bin ich richtig fertig, habe vielleicht noch einen Termin, Gebetsabend in der Gemeinde, gehe ich wahrscheinlich nicht hin. Heute Abend flagge ich mich auf die Couch, lese, schau Fernsehen. Also hätte ich jetzt Zeit zum Beten. Aber es war anstrengend. Ich glaube, dass es ganz viel darum geht, wenn wir in den Punkt kommen, Segen, dass wir verstehen, wie sieht Gott uns? Wir schauen mal in Maleachi 3, ab Vers 6. Gott hat schon zum Volk gesprochen, hat gesagt, liebe Leute, ich sehe, was ihr da macht, zunächst einmal. Also ihr könnt mich auf jeden Fall nicht verarschen. Ne? Das funktioniert nicht. Ich weiß, was ihr macht, ich kenne euer Herz. Und dann sagt er ab Vers 6, ich, der Herr, wandle mich nicht. Aber ihr habt nicht aufgehört, Jakobs Söhne zu sein. Ihr seid von eurer Väterzeit an immer da abgewichen von meinen Geboten und habt sie nicht gehalten. Das heißt, Gott sagt zunächst einmal, also ich kenne euch wirklich. Ja? Und es ist auch kein Problem für Gott, das möchte ich ganz klar sagen. Wer du bist, ist kein Problem für Gott. Wer du sein willst, das ist ein Problem für Gott. Wer du bist, ist kein Problem für Gott. Nochmal. Wer du sein willst, ist ein Problem für Gott. Weil er dich nicht zwingt. Er sagt, ich kenne euch, ihr seid schon immer gleich gewesen. Ist mir nichts Neues. Ihr haltet meine Gebote nie. Aber ich biete euch jedes Mal eine Chance. Bekehrt euch zu mir, so will ich mich auch zu euch kehren, spricht der Herr. Wir werden heute über Segen sprechen, auch in puncto, was können wir denn tun, um Segen zu empfangen? Und ich glaube, dass eine der wichtigsten Sachen ist, die nehme ich gleich vorweg. Kommst du zu Gott oder nicht? Holst du es bei ihm ab oder nicht? Er sagt, naht euch zu mir, bekehrt euch zu mir, kommt wieder zu mir zurück, dann werde ich mich zu euch kehren. Dann werde ich mich euch zuwenden. Segen ist kein Automatismus. Das ist ganz wichtig. Segen ist kein Automat. Ich werfe eine Münze rein, ein Gebet, Segen. Ja? Ein Schokoriegel, bitte. Ja? So. Das ist nicht das Prinzip von Segen. Sondern Segen ist ganz stark beziehungsorientiert. Und das möchte Gott zeigen. Seht ihr? Einmal sagt Jesus, ein Vater gibt doch seinen Kindern auch gute Gaben. Wenn ein Kind kommt, es bittet um einen Fisch, dann gibt der Vater ja auch keine Schlange. Wie viel mehr wird er den Heiligen Geist geben? Also das ist so der Kontext, da geht es eigentlich um den Heiligen Geist. Aber er macht so ein Beispiel deutlich. Er sagt, ein Vater gibt seinem Kind das, was es braucht. Gibt es dieses Lied? Ein Vater gibt seinen Kindern all das, was sie brauchen. Wie viel mehr gibst du uns deinen Geist? Ja, genau. Warum? Das ist eine Beziehung. Gott gibt nicht jedem den Heiligen Geist. Seinen Kindern. Die, die zu ihm kommen und ihn darum bitten, denen gibt er seinen Geist. Diejenigen, die zu ihm gerannt kommen, die sagen, Herr, ich will, dass du mein Vater bist. Jesus, ich will, dass du mein Herr bist. Die bekommen das Anrecht, Kinder Gottes zu heißen. Galater 6, Vers 4. Sie bekommen den Geist, dass sie sagen können, aber lieber Vater. Oder was, 4, Vers 6? Ich weiß nicht genau. Philippa war es, glaube ich. Ich bin nicht so bibelfest, merke ich. Segen. Was bedeutet Segen? Jetzt machen wir mal ein bisschen so thematische Untersuchung. Segen aus dem Griechischen heißt Eulogio. Eulogio. Und es besteht aus zwei Komponenten, Eu und Logeo. Das Logeo könnten manche von euch noch kennen. Es kommt von Logos. Das ist das Wort. Jetzt machen wir so eine kurztheologische Arbeit. Logos ist das Wort im Griechischen. Ganz wichtig zum Beispiel, Johannes schreibt, am Anfang war das Wort war bei Gott, das ist immer Logos, ja, das Wort. Und Eu ist gut. Also, Eulogeo ist gutes Wort. Einfach ein gutes Wort. Das ist Segen, wenn man es vom Grundwort betrachtet. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt hier ist folgendes. Gottes Wort gilt. Amen. Gottes Wort gilt. Das heißt, Eulogio ist unglaublich interessant. Segen geht zunächst einmal von Gott aus. Segen geht zunächst einmal von Gott aus. Es ist ein gutes Wort, das Gott über einen Menschen ausspricht. Das könnten wir sagen, ja, schön, dass er es ausspricht. Was bringt das? Weil Gott sein Wort hält. Keines seiner Worte geht verloren, sagt er. Sondern was Gott sagt, hält er. Das ist eine unglaublich wichtige Dogmatik in der Bibel, dass wir verstehen, wer er ist. Wenn Gott etwas sagt, auch wenn wir meilenweit davon entfernt sind, es zu sehen, hält er sein Wort. Immer. Gott ist souverän. Gott sprach zum Beispiel, es werde Licht. Am Anfang. Ein Wort, es werde Licht. Und was passierte? Es ward Licht. Die ganze Schöpfungsgeschichte ist eigentlich nur eine reine Segenskette. Warum? Er spricht Sachen aus. Und sagt, ich rufe Dinge in Existenz. Das ist eine Sache, die Worte an sich haben. Worte können Dinge in Existenz rufen. Auch übrigens bei uns. Wenn ich zu jemandem hingehe und sage, Hans-Peter denkt nicht an einen rosa Elefanten. Dann ist es ein psychologischer Trick, weil automatisch wird das Gehirn auf dieses Wort rosa Elefant angesprochen. Ja? Wenn ich jetzt hingehen würde zu einem Kind und ihm jeden Tag sagen würde, du bist wertlos, du bist wertlos, du bist wertlos, was passiert? Ich mache es, ist das Kind wertlos. Es wird sich genauso verhalten wie ein wertloser Mensch. Und zwar sein Leben lang. Das heißt, Worte können Dinge in Existenz rufen. Und Gott ruft am Anfang Dinge in Existenz. Er sagt etwas, er sagte, es werde Licht. Er sprach, die Erde soll hervorbringen und so weiter. Ja? Und dann sagte er, Es war gut. Aha. Seht ihr diese Verbindung? Also wir haben ein Wort, das Gott ausspricht und dann sagt er, es ist gut. Das ist Segen. Ein gutes Wort. Ja? Also wir sehen das oft so ein bisschen mehr als Zauberformel, glaube ich. So Segen ist irgendwas, keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich lege ihm die Hände auf und dann passiert irgendwas. Zunächst einmal müssen wir verstehen, Segen ist etwas, das von Gott ausgeht. Ein Wort, das von Gott ausgeht und das gut ist. Wir lesen zum Beispiel in Römer 3, lesen wir das. Auch wenn das Volk Israel treu war, untreu war, Gott doch treu ist. Warum? Weil er es gesagt hat. Ja? Ihre Untreue hat seine Treue nicht aufgehoben, weil sein Wort nicht abhängig war von dem Wort der Israeliten. Er hat schon bestimmte Dinge gesagt, die Bedingungen sind. Er hat gesagt, wenn ihr euch zu mir kehren werdet, werde ich mich zu euch kehren. Eulogeo, ein gutes Wort. Ich verspreche es. Keiner, der zu Gott kommt, keiner von euch heute Morgen, der zum Beispiel durch den Heiligen Geist angesprochen wird, dass eine Sünde in dir ist, und du dann zu Gott rennst, keiner von euch wird von Gott weggestoßen. Niemand. Gott nimmt dich an, wenn du zu ihm kommst, weil er es versprochen hat. Er sagt aber auch, wenn ihr nicht zu mir kommt, wenn ihr euch abwendet von mir, das sagt er im Alten Testament mehrere Male, wenn ihr wieder wegrennt von mir, wenn ihr wieder wegrennt von mir, werde ich euch nicht segnen. Ich werde meinen Segen von euch nehmen, weil dieses Eulogeo an unsere Beziehung geknüpft ist. Wenn Gott ein Wort spricht, gilt es, auch wenn wir nicht perfekt sind. Das sagt Gott zunächst einmal. Ihr seid nicht perfekt. Kehrt euch um zu mir. Dann werde ich mich wieder zu euch kehren. Vielleicht bist du heute Morgen hier und merkst, dass in deinem Leben einiges schief läuft. Einiges drunter und drüber. Seelische Verirrungen, ja, Schmerzen, Zweifel. Es kann sein, dass ein Grund ist, dass du nicht bei Gott dran bist. Wer unter dem Schirm des Höchsten ist, unter dem Schatten des Allmächtigen, sagt ein Psalm. Das heißt, nah an ihm dran. Bist du bei Gott? Bist du in einer Beziehung zu ihm? Denn das ist die Essenz, Leute. Das ist die Essenz von allem. Es gibt Leute, die machen irgendwelche Dogmatiken. Ja? Das ist das Wichtigste in der Bibel. Und das ist das Wichtigste in der Bibel. Ich halte mich an Jesus. Und Jesus sagt Folgendes. Das ist das ewige Leben. Dass sie den allein wahren Gott kennen und seinen Sohn, den er gesandt hat. Das ist ewige Leben. Das ist wahres Leben. Gott kennen. So wie er ist. Und seinen Sohn, den er gesandt hat. Das ist ewiges Leben. Ein großes Beispiel für Segen ist Abraham. Ne, Abraham ist so die Person, wenn wir über Segen nachdenken. Und Abraham bekam einen großen Segen. Gott kam zu Abraham und sagt, Abraham, ich werde dich zu einem Vater eines Riesenvolkes machen. Und Abraham war erstens alt, zweitens hatte keine Kinder. Und da sehen wir schon einen Knackpunkt. Jetzt kommt ein gutes Wort, ein Segen von Gott aus. Abraham, ich will dich segnen. Nur dich, das ist ein Privileg. Ich segne dich. Und Abraham guckt sich an, denkt sich, das wird schwierig, Gott. Das wird nicht so leicht. Ich bin alt. Ich habe keinen Sohn. Wie machst du das? Das Problem an Segen ist Folgendes. Wir lesen ganz viele Segensverheißungen. Ganz viele Segensverheißungen in der Bibel. Aber wir glauben sie nicht. Richtig? Wir glauben sie nicht. Besonders glauben wir nicht, dass sie für uns gelten. So wie Hans-Peter das gesagt hat, ja? Dass sie für uns gelten. Ja, für irgendjemanden stimmt das schon. Dass Gott sich alle Weisheit wünscht, alle Erkenntnis für uns, allen Frieden, alle Freude, wie es im Kolosser 1 heißt. Aber für mich, ich bin zu schlecht. Nein, 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 du bist nicht zu schlecht. Das haben wir hoffentlich schon klargestellt. Gott weiß, wer du bist. Er sagt es trotzdem. Okay? Das ist die Liebe Gottes. Nicht, dass wir ihn geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Und seinen Sohn gesandt hat, als wir noch Sünder waren. Also das ist nicht davon abhängig. Wie erkenne ich denn jetzt den Segen Gottes? Oder wie kann ich an den Segen glauben? Unser Problem ist doch folgendes. Wir haben eine bestimmte Vorstellung von diesem Geschenk, von diesem guten Wort. Also jemand segnet mich und dann ist alles gut. Und es tritt sofort ein. Wie erkenne ich den Segen Gottes in meinem Leben? Wie erkenne ich, ob ich gesegnet bin? Wie erkenne ich, ob der Segen wirklich eintritt? Matthäus 5, Vers 45 steht, Jesus sagt, Gott lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Und er lässt die Sonne scheinen über beiden. Und da denken wir uns, ja, aber was ist denn das Privileg von Segen? Also, es gibt anscheinend Dinge, die passieren allen. Okay? Unabhängig davon, ob ich gesegnet bin, ob Gott ein gutes Wort über mich ausgesprochen hat oder nicht, passieren bestimmte Dinge in meinem Leben, die allen passieren. Erfolge, Niederlagen, Rückschläge, Siege. Das sind alles Dinge, die jedem passieren, unabhängig vom Segen. Unabhängig vom Segen. Das ist ganz wichtig, Leute. Weil sonst fangen wir an, nicht mehr an den Segen Gottes zu glauben, wenn wir immer auf unsere Umstände gucken. Jesus benennt Umstände. Er sagt, da gibt es etwas, Sonne, Regen, alle sind drunter. Das ist so. Ja? Wir sind zum Beispiel alle in einer gefallenen Welt. Paulus sagt, wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Das heißt, nur weil du jetzt ein Christ bist, heißt das nicht, dass du plötzlich auf Wolke 7 schwebst. Über allem hinweg, ja, über den Wolken. So, du bist noch in dieser Welt und du bist auch noch verbunden mit deinem fleischlichen Körper. In uns ist ein Kampf von Geist und Sünde. In jedem. Bitte mach nicht abhängig, ob Gott dich gesegnet hat, was du in deinen Umständen siehst. Nicht mal, was du bei dir selber siehst. Wir sind noch Teil dieser Welt. Es ist nicht immer alles super, wenn wir gesegnet sind. Und jetzt lesen wir mal Malachi 3 weiter. Wir überspringen jetzt einen Part, den werde ich am Schluss vorlesen. Und wir gehen jetzt zu Vers 13. Ihr redet hart gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber sprecht, was reden wir denn gegen dich? Ihr sagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Was nützt es, dass wir sein Gebot halten und in Buße einhergehen vor dem Herrn Zebaoth? Darum preisen wir die Verächter, denn die Gottlosen gedeihen und die Gott versuchen, bleiben bewahrt. Ja, genau so geht's uns doch. Jetzt gehe ich extra zum Gebetsabend. Extra. Ja? Die meisten aus der Gemeinde gehen nicht. Ich gehe. Und dann gehe ich nach Hause und am nächsten Tag habe ich einen Ehekrach. Hat sich da mal gar nicht gelohnt. Und die anderen Leute, genau, wäre ich lieber daheim geblieben, hätte mit meiner Frau geredet. Und die anderen Leute, die nicht zum Gebetsabend gehen, die Leute, die nicht mal Christen sind, die sind reich und erfolgreich und glücklich und verheiratet. Was bringt das Ganze? Ich habe mir die Frage schon mal gestellt. Ihr müsst nicht sagen, ob ihr sie euch schon mal gestellt habt. Ich habe sie mir schon mal gestellt. Was bringt das Ganze? Wenn Jesus sagt, ihr erkennt sie an den Früchten und ihr werdet gesegnet und dann sehe ich aber, dass die Menschen draußen liebevoller sind als die meisten Christen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ganz viele Christen sind echt wirklich nicht glücklich und nicht freundlich. Ganz schrecklich. Das heißt, wenn die Menschen draußen sogar die Früchte des Geistes anscheinend mehr haben, die sind freundlicher als die Christen und die sind glücklicher als die Christen, Und die halten mehr Frieden zwischen den Menschen als die Christen. Warum das Ganze? Erstmal eines, wenn du tatsächlich wenig von dem erkennst, was in der Bibel steht, dich aber Christ nennst, heißt das nicht, dass du an Gott dran bist. Das habe ich am Anfang schon gesagt, dieser Beziehungsaspekt. Ja? Nur weil wir einen Stempel haben, ich bin Christ, ich gehe in die Kirche, heißt das noch gar nichts. Okay? Das heißt gar nichts. Ein Auto, das ist so dieses Ding, ne? Wenn ich in die Garage gehe, werde ich kein Auto. Also, wenn ich in die Kirche gehe, werde ich kein Christ. Ich glaube, das ist eine sehr gewagte These von mir. Aber das erkenne ich mehr und mehr. Ich glaube, dass viele Leute, die nicht an Jesus glauben, teilweise mehr über Gott erkannt haben, als manche, die sagen, sie glauben an Jesus. Weil es ein reiner Kopfglaube ist. Ich glaube, dass das stimmt. Ich glaube, dass das passiert ist. Aber ganz viele Christen haben noch nicht verstanden, was das mit ihrem Leben zu tun hat. Was Gott von ihnen möchte. Was für eine Kraft es hat. Und gerade zum Beispiel in den jüdischen, im jüdischen Bereich, die Leute haben eine Offenbarung von Gott. Sie haben noch nicht erkannt, dass Jesus der Messias ist, auf den sie eigentlich warten. Aber sie haben ganz viel aus dem erkannt, was Gott schon getan hat. Lasst uns nicht leichtfertig sein. Einfach nur zu sagen, ja, ich bin ja Christ, deswegen bin ich allen anderen einen Schritt voraus. Was heißt Christ? Es heißt, du kennst Christus. Und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Du kennst Gott. Jesus ist das beste Zeugnis des Vaters, das er uns gegeben hat. Das Beste. Die Frage ist, kennst du dieses Zeugnis? Also wir sehen, die Menschen draußen sind erfolgreich und sie sind glücklich und sie haben viel Geld und sie sind gesund und da gibt es irgendwie auch keinen Unterschied. Es gibt erfolgreiche Christen und nicht erfolgreiche Christen. Es gibt gesunde Christen und kranke Christen. Es gibt glückliche Christen und unglückliche Christen. Es gibt gute christliche Ehen und schlechte christliche Ehen. Wir lesen mal weiter. Die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander. Der Herr merkt und hört es. Und es wird vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Sie sollen, spricht der Herr Zebaoth, an dem Tage, den ich machen will, mein Eigentum sein. Ich will mich ihrer erbarmen, wie ein Mann sich seines Sohnes erbarmt, der ihm dient. Ihr werdet am Ende sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Er nennt wieder die Beziehungsebene. Er sagt, ob ihr Kinder von mir seid, oder ob der ein Kind von mir ist, oder der ein Kind von mir ist, das werdet ihr sehen am Ende. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Bei Segen geht es immer um das Ende. Überlegt mal. Was für Segensgeschichten kennt ihr aus der Bibel? Abraham? Wann ist denn die Verheißung von Abraham eingetreten? Ziemlich spät. Wenn man es genau nimmt, nicht mal während seiner Lebzeit. Ne? Er hat einen Sohn bekommen. Genau genommen zwei. Und auch da das Interessante. Der erste Sohn, Ismael, wurde gesegnet. Habt ihr schon mal gelesen? Ismael wurde auch gesegnet von Gott. Wisst ihr, wer Ismael ist? Ismael ist der Vorfahre der Moslems. Ismael wurde gesegnet von Gott. Vergesst das nicht. Gerade wenn ihr über oder mit Moslems redet, seid sehr vorsichtig. Gott hat gesagt, ich segne Ismael. Das heißt nicht, dass sie die Wahrheit haben. Das heißt nicht, dass die extremen Islamisten das Richtige machen. Das ist falsch. Die IS hat jetzt gerade ihre letzte Hochburg verloren. Gott sei Dank. Ja. Aber ich habe schon mit vielen Moslems geredet, die sehr ehrfürchtig sind, die sehr offen sind, die sehr viel Respekt haben vor dem christlichen Glauben. Und ich gehe in Respekt zu ihnen. Und ich sage, lasst uns darüber sprechen, wer Gott ist. Das heißt, Abraham hat zwar einen Sohn bekommen, aber die Verheißung an sich, die Gott ihm gegeben hat, wurde nicht zu seinen Lebzeiten erfüllt. Die ganzen Propheten im Alten Testament haben lauter Verheißungen bekommen von Gott. Lauter Verheißungen, die nicht zu ihrer Lebzeit eingetreten sind. Das ist der zweitwichtigste Punkt jetzt. Der erste war, Gott weiß, wer wir sind. Es geht um die Beziehung zu Gott. Okay? Wir dürfen frei zu ihm kommen. Dann müssen wir wissen, was er uns sagt. Wenn wir wissen, Segen ist eulogeo, ja, was ist denn dieses logeo? Was ist denn dieses Wort? Was sagt denn Gott über mich? Was sagt denn Gott über dich? Was sagt denn Gott über mein Leben? Was für Segen gibt es denn, die Gott mir geben möchte? Es gibt sehr viele, aber wir kennen sie oft nicht. Lest dieses Wort und lest, was für ein Schatz drin ist. Epheser 1, Vers 3 sagt, durch Christus haben wir Zugang zu allen geistlichen Segen in der Himmelswelt. Die Bibel sagt, in Jesus Christus ist das Ja auf alle Verheißungen hin, die Gott gegeben hat. Auf alle Verheißungen. Und wir haben Zugang zu Jesus. Aber diese Verheißungen sind kein Sofortmechanismus, kein Fastfood. Diese Verheißungen, die Gott gibt, haben immer ein Ende. Ganz, ganz viele Verheißungen in der Bibel sagen, haltet durch. Haltet durch bis zum Ende. Haltet durch bis zum Ende. In den Sendschreiben in der Offenbarung, Kapitel 2 und 3, steht es 7-mal. Wer bis zum Ende ausharrt und dann kommt die Verheißung, wird den Siegespreis empfangen, wird das ewige Leben bekommen. Wer bis zum Ende ausharrt, der Segen wird am Ende offenbart. Und das ist ganz logisch. Wir haben gelesen, Gott sagt, ich weiß, wer ihr seid Jakobs Söhne schon immer gewesen. Was ist denn so ein Kennzeichen von Jakobs Söhnen vom Volk Israel? Was haben die denn die ganze Zeit gemacht? Folgendes. Israel sitzt in der dann erkennen sie, uns geht es schlecht. Also kehren wir wieder zu Gott. Gott sagt, kein Problem, ihr habt das volle Angebot. Auch schon vor Jesus übrigens, gell? Ihr sollt zu mir kommen. Dann kommen sie zu ihm und Gott segnet sie. Er befreit sie. Er spricht ein gutes Wort über sie aus. Er sagt, okay, ich mache ein Wort wahr. Ich befreie euch zum Beispiel. Was passiert dann? Sobald es ihnen gut geht, und wieder zurück, ja? Wieder zurück in den Dreck. Das sind wir, Leute. Das sind wir. Wann beten wir am meisten? Wenn es uns scheiße geht. So ist es. Genau so ist es. Dann beten wir am meisten. Dann rennen wir wieder zu Gott. Gott sagt, ich wünsche mir etwas anderes. Nicht, weil er dann beleidigt ist. Mein Gott steht da drüber. Okay? Das ist wie, wenn ich beleidigt werde, wenn meine Kinder was falsch machen. Stehe ich ein bisschen drüber. Aber er ist traurig. Er ist traurig darüber. Er ist enttäuscht. Weil er weiß, wenn du mit mir Gemeinschaft haben würdest, würde es dir besser gehen. Wenn du mit mir Gemeinschaft haben würdest. Anton hat letzte Woche in Memmingen gepredigt und hat einen Satz gesagt. Er hat gesagt, in ruhigen Zeiten baut man seine Festungen. Ja. Wenn es stürmisch ist, hast du keine Zeit dafür. Dann musst du verteidigen. Bauen kannst du, wenn es ruhig ist. Aber wir vergessen das. Wir sagen, ich brauche erst Segen, wenn es mir schlecht geht. Nein, wir brauchen den Segen Gottes, gerade wenn es uns gut geht, um gestärkt zu werden. Es ist nicht immer einfach, weil wir den Segen nicht sofort sehen. Ich bete für Gesundheit und es passiert nichts. Ich bete für berufliches Weiterkommen, es passiert nichts. Ich bete für eine Lösung meines finanziellen Problems, es passiert nichts. Ich bete für eine Veränderung in meiner Familie, es passiert nichts. Und unser Umkehrschluss ist, okay, das Gebet kam nicht an.
Was sagt Gott? Der Herr hört es. Vers 16. Der Herr merkt und hört es und er schreibt es sich auf. Kein Gebet geht verloren, Leute. Kein Gebet. Ich will, dass Glauben freigesetzt wird in diesen Punkten. Dass ihr eine neue Perspektive darauf bekommt. Gott sagt, ich will, dass du mich um etwas bittest. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das sagt Gott. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Weil ihr mir nicht glaubt. Manchmal bittet ihr, aber ihr glaubt nicht. Aber dann seid ihr ein Zweifler. Ein Zweifler soll nicht glauben, dass er was empfängt. Warum bittet ihr mich nicht um diese Dinge? Warum nehmt ihr sie nicht und sprecht mich darauf an und sagt, Herr, du hast es gesagt. Eulogio, du hast dieses Wort gesagt. Ich habe schon mal hier gepredigt über Mose und das Volk Israel. Über den größeren Segen, erinnert ihr euch? Der größere Segen, wo Mose vor die Wahl gestellt wurde, Volk Israel vernichten oder weiter mit Volk Israel. Und Mose hat Gott an sein eigenes Wort erinnert. Nicht, weil Gott es vergessen hat, sondern weil Gott will, dass wir seine Worte für bare Münze nehmen. Das ist das Ziel. Ich meine, Gott weiß, was er gesagt hat. Er steht dazu. Und wenn wir das Gefühl haben, dieses Wort von Gott tritt nicht ein, dann können wir sagen, Herr, du hast es aber gesprochen. Und du hast es auch nicht vergessen. Und ich glaube daran. Und ich warte darauf in Geduld. Wie ist jetzt Zugang zu Glaube? Wie ist jetzt Zugang zu Segen? Wie ist jetzt Zugang zu Segen? Das heißt, wir wissen, wenn wir das alles wissen, wenn wir wissen, okay, ich kenne Gott, es geht mir wirklich um ihn, ja, nicht, dass er mein Automat ist, das wird nicht funktionieren, weil Gott kennt dein tiefstes Herz. Kannst du Gott kommen und sagen, Herr, ich nutze dich jetzt aus? Naja, er muss dir ja nichts geben, ne? Das heißt, die Beziehungsebene zu Gott immer wieder zu erneuern, zu wissen, was Gott sagt, was passiert dann? Malachi, wir lesen, und zwar die Verse, die ich ausgelassen habe, ab Vers 8. Ihr sprecht, wohin sollen wir uns denn bekehren? Also Gott hat ja gesagt, bekehrt euch zu mir wieder, kommt zu mir zurück. Und sie sagen, ja, wohin sollen wir uns denn bekehren? Also mir ist nichts bewusst. Dann sagt Gott, ist es denn recht, dass ein Mensch Gott betrügt? Wie ihr mich betrügt? Was ihr am Anfang gesagt habt, die Situation mit den Schafen und so. Ihr aber sprecht, womit betrügen wir dich denn? Mit dem Zehnten und mit der Opfergabe. Darum seid ihr verflucht. Denn ihr betrügt mich allesamt. Fluch ist die Abwesenheit von Segen. Das heißt, Gott sagt, ihr habt keinen Zugang zu meinem Segen. Ich würde euch da gerne segnen, aber nicht so, weil ich kenne euch. Wenn ich euch einfach gebe, was ihr wollt, dann kommen wir hier nicht weiter. Ja? Dann passiert gar nichts in eurem Herzen. Ihr sollt einen Unterschied merken. Ihr sollt einen Unterschied merken zwischen Segen und Fluch. Ihr merkt, dass ihr verflucht seid, sagt Gott hier dem Volk. Aber es gibt einen Grund dafür. Weil er mich betrügt. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr, ob ich euch denn nicht das Himmelsfenster auftun werde und den Segen herabschütten werde. In Fülle. Was ist der Zugang zu Segen? Ganz einfach. Glaube und Tat. Zunächst mal müssen wir glauben, dass das stimmt. Und dann sagt Gott, du kannst mich testen. Nicht versuchen, gell? Nicht das, was der Satan mit Jesus machen wollte. Mach doch diesen Stein zu Brot und spring doch von dem Tempel. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass Gott sagt, du handelst, als hätte ich dir nichts versprochen. Das ist dein Problem. Petrus auf dem Wasser. Super Beispiel. Jesus sagt, komm zu mir. Gutes Wort. Ja? Komm zu mir. Und Petrus, alles klar. Erster Schritt. Wellen. Gluck, gluck, gluck. Ja? Das heißt, und das ist für mich ein Bildnis, Petrus stellt sich auf das Wort Gottes. Okay? Er stellt sich drauf, zunächst einmal. Wie? Indem er Jesus anschaut. Er sagt, der hat das gesagt. Der. Und der steht da auch. Zu dem gehe ich jetzt. Weil der hat gesagt, ich kann. Und dann, wie das, was Jesus sagt, ne, mit es regnet über manche und über manche stand die Sonne. Petrus schaut die Wellen an. Das sieht aber nicht so aus, als ob ich da drauf laufen könnte. Das sieht aber nicht so aus, als ob der Segen wahr wird. Und er glaubt nicht mehr. Gluck. Das war ein Glaubensproblem. Ja? Ich glaube, viele von uns haben nicht immer das Glaubensproblem. Das zweite Problem hatten die anderen Jünger. Was haben die denn gemacht? Die sind gar nicht erst aus dem Boot gestiegen. Die saßen drin und. Ja? Die sind gar nicht erst rausgegangen. Das sind oft wir. Wir erleben gar nicht, dass wir Glauben brauchen. Wir begeben uns ja gar nicht in eine Situation, wo wir Glauben brauchen. Wir haben unser sicheres Boot. Und wir denken uns, wo ist denn der Segen? Wo ist denn der Segen Gottes in meinem Boot? Und Jesus sagt, ja, lauf doch zu mir. Aber dazu musst du vielleicht durch ein Gebiet, wo nur ich dich durchbringen kann. Zum Beispiel schlechte Ernte. Das Volk Israel, wir haben so schlechte Ernte, wo ist der Segen Gottes? Gott sagt, gebt mir doch von dem, was ihr habt und betrügt mich nicht. Dann werde ich den Fresser bedrohen, dass er euch die Frucht auf dem Acker nicht verderben soll. Der Weinstock auf dem Feld soll nicht unfruchtbar sein. Dann werden euch die Heiden glücklich preisen. Ihr sollt ein herrliches Land sein, spricht der Herr. Wieder ein Endziel, ja, es geht um das Ende. Er sagt, ich mache ein Resultat. Ich mache ein Resultat. Ich werde dafür sorgen, dass das, was dich jetzt bedroht, dass das, was dich jetzt klammert, was dich bedrückt, ich werde es nehmen. Ich werde es wegnehmen. Vertrau mir. Ihr merkt heute, ich rede sehr herausfordernd über Segen. Nicht so, du bist gesegnet, Ende. Weil ich realistisch angucke, wie Christen leben. Und ich sehe einfach, wir alle reden von Segen. Nach jedem Gottesdienst segnen wir. Aber hat jemand von euch schon wirklich mal erlebt, dass ein Segen echte Kraft gewinnt? Ich erlebe so wenig Christen, die sagen können, ja, da wurde ich gesegnet, da wurde ein Wort über mich ausgesprochen und das war Kraft in meinem Leben. Da habe ich mich dran gehalten, da habe ich mich drauf gestellt, das ist wahr geworden. Diese Art von Segen ist das Einzige, was Sinn macht. Ich kann natürlich zu jedem von euch nach dem Gottesdienst hingehen und sagen, ich segne dich mit dem Frieden des Herrn. Das kann ich machen. Und dann gehst du nach Hause und streitest. Wie viel Kraft hatte dann dieser Segen? Null. Wenn du aber nach Hause gehst und du sagst, okay, der Dave hat die Hände mir aufgelegt und hat was über mich ausgesprochen, nicht weil der Dave irgendwie besondere Zauberkräfte hat, sondern, und das ist der letzte Punkt, Segen bedeutet, das weiterzugeben, was man empfangen hat. Okay? Warum machen wir das mit dem Hände auflegen? Warum machen wir das mit segnet euch gegenseitig? Weil es darum geht, das, was ich empfangen habe, kann ich weitergeben. Ich glaube, Petrus war es. Geht zu einem kranken Mann und sagt, Geld habe ich keins. Damit kann ich dich nicht segnen. Aber etwas anderes habe ich, was ich empfangen habe, gebe ich weiter. Und was macht er dann? Er spricht einen Segen. In Jesu Namen sei gesund. Eulogeo, gutes Wort. Ich habe kein Geld. Damit hat Gott mich nicht gesegnet momentan. Es gibt Leute, die hat Gott mit Geld gesegnet. Ja? Aber er hatte kein Geld. Also sagt er, ich kann das weitergeben, was ich habe. Also segne ich dich mit Gesundheit. Weil diese Autorität habe ich bekommen. Ich habe diesen Glauben. Ich setze es in die Tat um. Ich habe es selber erfahren. Sei gesund. Manche von euch haben viel Zeit. Dann ist das eine Komponente, wo Gott sagt, bringt euer Opfer in mein Opferhaus. Fangt an, es zu investieren. Segnet andere mit dem, was ihr habt. Und jetzt seht ihr vielleicht diese Kette und auch dieses Privileg von uns. Ich habe am Anfang immer wieder betont, Segen ist etwas, das von Gott ausgeht. Für wen gilt das Eulogio? Für alle? Wer hat Zugang zum Segen? Wir. Leute, wir haben den Zugang. Die Menschen da draußen haben keinen Zugang zum ultimativen Segen Gottes. Es regnet manchmal über sie, die Sonne scheint, sie treiben und sie machen und sie arbeiten und sie ackern und ihnen geht es gut. Aber der letztendliche Segen, der darin mündet, dass wir Kinder Gottes sein werden in Ewigkeit, dass wir jetzt eine Vaterbeziehung zu Gott haben dürfen, dem wir um alles bitten dürfen, das haben sie nicht. Sie sind nicht seine Kinder. Durch Jesus Christus und den Heiligen Geist, den Gott uns schenkt, werden wir Kinder Gottes und haben Zugang zu allen Segen. Darüber werden wir nächste Woche auch noch weitersprechen. Zu allen Segen. Schau in deinem Leben an, was du hast. Was hat Gott dir gegeben? Womit hat er dich schon gesegnet? Welche Verheißungen sind in deinem Leben wahr geworden? Nimm diese Verheißung und gib sie weiter. Ganz einfach. Ich habe gelernt, Menschen mit Geld zu segnen, weil Gott uns sehr gesegnet hat in diesem Bereich. Und ich merke, was für eine Kraft es hat, wenn ich im Heiligen Geist anfange zu sagen, Herr, das, was ich habe, wie kann ich andere damit segnen? Wie kann ich es über andere aussprechen? Hey, Gott möchte auch dich segnen. Hey, Gott möchte auch dir etwas Gutes tun. Und dann setze ich es in die Tat um. Denn ich mache es einfach. Jakobus sagt, ganz oft machen wir es so. Wir sehen jemanden, der Not hat. Dann gehen wir hin. Ja, der Herr segne dich. Er wird es machen. Ja, er wird dir Geld geben, das du gerade brauchst. Und ich habe selber 50 Euro in der Hosentasche. Was ist Segen? Segen ist das gute Wort, das ich empfangen habe, weiterzugeben. Habe ich vielleicht hier drin? Das ist dieses Problem mit, wir gehen nicht in die Tat. Wir glauben das schon, ja, wenn wir dafür beten, dass Gott es kann. Aber was er eigentlich will, interessiert uns nicht so sehr dann, wenn wir merken, er will eigentlich meinen Geldbeutel ansprechen. Er will eigentlich meine Zeit ansprechen. Da haben wir jemanden, der einsam ist. Ja, ich segne dich damit, dass Gott dir jemanden schicken wird, der viel Zeit für dich hat. Wie viel Zeit hast du denn für diesen Menschen? Das ist der Punkt. Und so funktioniert Segen. Wir haben eine Beziehung zu Gott. Wir haben ganz klaren Glaubenszugang zu allem, was Gott sagt. Alles. Alles. Jesus sagt, ich kann zu einem Strauch sprechen, verdorre und er verdorrt. Also wenn ihr Glauben hättet, könnt ihr Berge versetzen. Ihr habt vollen Zugang. Haben wir diesen Zugang? Haben wir diese Beziehung zu Gott? Glauben wir es? Kennen wir seine Worte? Und dann in die Tat umzusetzen, zu sagen, ich bringe mein Opfer in dein Vorratshaus und ich vertraue darauf, dass du mich segnest. Eine Geschichte zum Abschluss von mir. Ich habe Pflegekinder. Und meine Frau hat die Zusage bekommen, immer wieder, hey, du wirst ein Kind wieder aufnehmen. Zum Beispiel bei unserem kleinen Mittleren, dem Daniel. der sticht sehr heraus, ne? Weil der ist dunkler pigmentiert. Das heißt, sie hat einen Traum gehabt, wir bekommen ein schwarzes Kind. Interessanterweise, sie hat schon seit sie klein ist immer sich gewünscht, mal ein schwarzes Kind zu haben. Dann habe ich sie geheiratet und hat sie mir so gezeigt, ihre Liste für, das ist ihr Traummann, so, und das ist ihr Traumleben. Und dann so, du, das könnte frei schwierig werden, gell? Also, so viele Punkte passen schon, aber also, da muss ich nochmal in mein Biobuch schauen, wie das jetzt funktioniert. Keine Ahnung, ey. Das heißt, früh in sie hinein war schon ein Wort von Gott hineingelegt. Wo sie einen Wunsch hat, ja, sie möchte auf jeden Fall Kinder und auch ein schwarzes Kind. Ja. Dann bekommen wir klar gesagt, okay, wir bekommen ein schwarzes Kind. Wir so, ja, okay, aber wie, ne? Wir wussten schon, wir hatten schon Pflegekinder, also okay, vielleicht ein Pflegekind. Monate später, Anruf vom Jugendamt, ja, da wäre ein schwarzes Kind. In Berlin. Also wir, klar, kein Problem, fahren hoch nach Berlin, lernen ihn kennen und es sieht alles super aus. Dann haben wir ein Gespräch mit dem Jugendamt. Und plötzlich sagen sie, ah, ihr könnt es doch nicht haben. Ihr braucht mehr Zeit für ihn. Und plötzlich stehen wir da wie Ochs am Berg, sind nach Berlin gefahren 2 Tage und wir können ihn nicht mitnehmen. So, die Frage ist, auf was stelle ich mich? Sage ich jetzt, ja, okay, das war's. Okay. Die Umstände. Ja. Die Tür ist zu. Gott hat sie verschlossen. Oder sage ich, nee, Gott hat aber zu uns gesprochen. Ich bin mir ziemlich sicher, das war ein Wort Gottes. Genau, das letzte Wort hat er. Also sind wir da geblieben, ohne das Wissen des Jugendamtes. Wir haben gesagt, ja okay, dann fahren wir halt zurück. Wir sind 2 Tage da geblieben, haben gefastet und gebetet. Nach 2 Tagen sind wir nach dem Wochenende wieder hin. Früh morgens, 8:30, gleich angeklopft beim Jugendamt. Hallo, wir sind noch da. Wir würden ihn wirklich gerne mitnehmen. Bitte überlegen Sie sich's noch einmal. Wir hatten ein kurzes Gespräch, wir haben gesagt, das hat uns nicht losgelassen. Und die Frau vom Jugendamt hat gesagt, ja, mich auch nicht. Und sie muss sich jetzt mit ihren Kollegen beraten, 1 Stunde. Das war eine der heftigsten Stunden bisher, die ich hatte. Jo. Wir sind in die Stadt, haben uns in so einem Café gehockt, haben Lobpreis gemacht, gebetet. Nach 1 Stunde zurück, ihr könnt ihn mitnehmen. Gott hat das letzte Wort. Okay. Wenn wir zurückgefahren wären, was wäre passiert? Nichts wäre passiert. Gott hätte ihn nicht per Storch einfliegen lassen zu uns. Ja? Sondern es wäre nichts passiert. Aber wir haben uns darauf gestellt. Das ist die Sicherheit, die wir hatten im Geist. Dass wir wussten, das ist ein Wort Gottes. Das kann man lernen, diese Sicherheit. Wir wussten, das ist ein Wort Gottes. Ich stelle mich drauf, wir bleiben hier, wir nehmen ihn mit. Das will Gott. Amen.